Herzlich willkommen zum ESG Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG Talk. Ich freue mich heute ganz besonders, denn ich habe heute eine wunderbare Frau im Gespräch, und zwar Christina Barnier. Sie ist Professorin für Banking und Finance an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Meine Liebe, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Wir haben heute auch ein ganz tolles Thema. Das klingt am Anfang vielleicht sehr allgemein und ein bisschen banal, nämlich: Wie kann das gehen, Nachhaltigkeit pragmatisch im Unternehmen implementieren? Aber wir wollen auch in die einzelnen Themen einsteigen. Aber ich glaube, als allererstes würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du dich einfach noch mal ganz kurz unseren ZuhörerInnen vorstellen würdest.
Ja, gerne. Also ich bin Professorin für Banking and Finance und beschäftige mich seit einigen Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit. Eigentlich komme ich da aus einer ganz speziellen Richtung, denn wir haben uns ganz zu Beginn in unseren Forschungsarbeiten mit der Frage der Diversität auseinandergesetzt. Also bringen Frauen in Vorstandsetagen etwas? Warum kommen die da überhaupt rein? Und nachdem wir damit ein bisschen geforscht haben, waren meine Doktoranden da ganz aktiv und sind mit immer neuen Ideen gekommen. Und dann haben wir uns dem Thema Nachhaltigkeit ein bisschen detaillierter gewidmet. Und das habe ich eben nicht nur in meiner Forschung getan, sondern ich bin auch noch unter anderem im Vorstand einer großen Asset Management Vereinigung in Deutschland, einer der beiden großen, der DVFA, bin da unter anderem auch für Governance- und Nachhaltigkeitsthemen tätig. Und dazu bin ich auch noch Aufsichtsrätin, unter anderem auch bei der DWS, also einer der großen Asset Manager Deutschlands. Und auch da als ESG-Expertin sozusagen in diesem Kontrollgremium zuständig. Und persönlich finde ich das unglaublich spannend, weil ich von der einen Seite natürlich immer meinen Forschungsblick habe und da auch viel Neues mir erarbeite und lerne. Auf der anderen Seite aber in den Unternehmen dann auch immer mitbekomme, was ist eigentlich, wo liegen die Probleme eigentlich? Wie können wir vorankommen? Worüber stolpern wir vielleicht auch? Wie kommen wir überhaupt weiter? Und an dieser Schnittstelle bewege ich mich einfach wahnsinnig gerne. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen meine Person und meinen Lebenslauf aus.
Okay, super, vielen Dank. Wir haben im Vorgespräch, haben wir auch noch mal kurz überlegt, wie machen wir unseren Titel zu unserem heutigen Gespräch einfach pragmatisch, knackig und so weiter. Und dann sagtest du ganz kurz, wie kann das gehen? Und da würde ich ganz gerne einsteigen, denn auch im Vorgespräch ist noch mal klar geworden, ohne die Unternehmen oder die Politik und die Investorenseite funktioniert das nicht. Das heißt, es geht alles Hand in Hand und alles muss miteinander gehen. Und am besten mit Transparenz und in die gleiche Richtung. Weil dann haben wir Bewegung in die gleiche, wie beim Rudern, also ja, so Drachenboot rudern. Da müssen alle den gleichen Rhythmus sein, damit es vorwärts geht. Sonst rudern alle wie verrückt und es geht nicht vorwärts. Und da würde ich ganz gerne noch mal mit dir einsteigen. Das heißt, was sind denn so die Themen, gerade auf der Unternehmensseite, die so, wo der Schuh am meisten drückt? Oder wo du, hast du das Gefühl, dass es Themen gibt, die immer wieder hochkommen oder mehr oder weniger immer sich wiederholen? Oder ist es auch so, dass die Vorgaben, zum Beispiel jetzt das Thema CO2, das ist in aller Munde und darum dreht sich alles und das war's? Also kannst du uns da ein bisschen so einen Einblick geben?
Also das Drachenboot-Beispiel ist genial, weil ich glaube, genau das ist der Punkt. Wir sehen ja so ein bisschen, auf europäischer Ebene ist die Regulierung ja vorgeschossen. Die hat hier irgendwie sozusagen ein Trommeltempo angesagt und jetzt versucht einerseits die Finanzbranche, denn die wurde ja von der Regulierung so als erstes in Haftung genommen, die sollen es jetzt umsetzen. Die haben sich als erstes in Bewegung gesetzt und waren nicht so ganz im Takt, auch nicht untereinander im Takt. Und jetzt kommen die Unternehmen hinterher, also die Realwirtschaft, wenn man so will. Und eigentlich geht es ja um die. Also die müssen ja eigentlich die Nachhaltigkeitstransformation umsetzen. Wir müssen ja unser komplettes Wirtschaftsleben transformieren. Und im Moment ist da immer noch ein ganz großer Missklang. Wir haben auf der einen Seite viele regulatorische Vorgaben und jetzt versuchen einerseits die Finanzinstitute und andererseits auch die realwirtschaftlichen Unternehmen dahinterherzukommen. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, jetzt versucht man das Pferd so eigentlich von hinten aufzusatteln. Denn jeder guckt natürlich danach, okay, welche Regulierung ist denn jetzt für mich als erstes wirksam? Wo muss ich denn drauf schauen? Was muss ich denn machen, damit ich einfach Recht und Gesetz einhalte? Und für die Unternehmen in der Realwirtschaft ist das im Moment ganz klar die Berichtspflicht, die sich da ja jetzt in den nächsten Jahren ganz dramatisch verstärkt, auch viele weitere Unternehmen erfassen wird. Gerade in Deutschland haben wir unglaublich viele Unternehmen, die neu erfasst werden und jetzt berichten müssen. Und viele Unternehmen fangen jetzt genau an der Stelle an und sagen, ach ja, ich muss berichten, ich muss 2025 meine Zahlen sammeln, damit ich dann 2026 sauber berichten kann. Das ist grundsätzlich gut, wie immer. Wir brauchen Zahlen und Daten, um überhaupt was managen zu können. Aber eigentlich geht es ja darum, dass man sich erstmal überlegt, warum sollte ich mich denn transformieren? In welche Richtung sollte ich mich denn am ehesten bewegen? Was ist denn für mich, für mein Unternehmen, für meine Branche, für meine spezielle Position vielleicht auch in der Branche? Was sind denn die größten Hebel oder auch was sind meine größten Risiken? Ja, ich muss ja eigentlich von vorne anfangen, mir erstmal eine Strategie überlegen. Und ich sollte die Strategie eben nicht holterdiepolter sozusagen an die Berichterstattung anschließen. Eigentlich kommt die Berichterstattung ja erst ganz am Ende. Und ich glaube, das ist im Moment so das, womit bei vielen Unternehmen gerade gekämpft wird. Man merkt, oh, da demnächst müssen wir Daten sammeln und berichten. Und jetzt legt man los, aber eigentlich vollkommen ziellos und planlos, weil man noch keine klare Strategie hat. Sag mal, auf der anderen Seite aber, sorry, auf der
Nee,
anderen
alles
Seite haben
gut.
wir aber auch noch Unternehmen, die sind natürlich groß, die berichten auch schon seit geraumer Zeit, die kennen das Thema schon, aber auch die haben noch nicht geschafft, die Umsetzung ihrer Strategie wirklich planvoll, gleichmäßig im Unternehmen auszurollen. Die machen punktuelle Maßnahmen. Und deswegen fand ich dein Beispiel so schön. Wir sind einfach noch nicht in dem Takt, in den wir reinkommen müssen, damit wir auch wirklich effizient und gut vorankommen.
Ja, danke schön. Ja, das finde ich ganz spannend, was du sagst. Das heißt, also wenn ich das jetzt mal so in Worte fassen darf, ist es schon richtig, dass du beobachtest, dass einfach auf der Management-Ebene zum Teil die Klarheit und Wichtigkeit noch nicht so wirklich erkannt worden ist, dass wir von vorne anfangen müssen, um es wirklich langfristig auch so umzusetzen, dass wir, wenn wir jetzt nicht zum Beispiel innerhalb von 0, nichts einen Report erstellen in 3 Monaten und ein Jahr später stehen wir wieder vor dem gleichen Problem und haben aber immer noch nicht die Daten und auf einmal ist noch Daten dazugekommen, die hatten wir im letzten Report nicht. Und wie machen wir das jetzt? Und dann gibt es noch eine neue Vorgabe von Seiten der Regulierung und die Bank will jetzt auch noch was, damit wir jetzt wieder
Genau.
finanzieren können und so, sondern das heißt, dass es mehr oder weniger, dass es ein schönes Fundament gibt, wie bei einem Haus und dann baut man drauf. Ja, also dass jetzt
Genau.
mehr oder weniger gebaut wird auf sandigen Boden zum Teil. Was ist denn dein, also ich meine, wenn Unternehmen schon gestartet sind, ja, und eben das nicht gemacht haben, sondern gesagt haben, sie sind rein in das Thema, in die Berichterstattung. Wie kommt man denn da wieder raus, damit man mehr oder weniger aus sandigen Boden noch ein Fundament ziehen kann? Also was ist da die passende Strategie, um auch wirklich langfristig eine gute Umsetzung hinzukriegen?
Ich denke, worauf alle Unternehmen, egal ob sie schon gestartet sind oder ob sie erst noch starten wollen, worauf sie schauen müssen, ist, welches sind denn für uns wirklich die wichtigen Pfeiler im Nachhaltigkeitsbereich, der ja unglaublich breit ist und wir diskutieren auch über ganz viel, aber nicht alle von diesen vielen Facetten sind ja für jedes Unternehmen auch wirklich relevant, sind auch wirklich ein Pfeiler, auf den sie bauen können. Und ich
Hast du da
glaube, das,
Beispiele? Hast du da Beispiele, wo du
ja.
sagen würdest, vielleicht aus dem Sektor habt ihr identifiziert, sind das eher die Pfeiler? Und weil es ist ja so, auch wenn Unternehmen unter einer Sektorkategorie sind, sind die Unternehmen ja fast, also sind ja nie vergleichbar. Also ich habe ja
Genau.
Lara jahrelang als Aktienanalystin gearbeitet und auch im gleichen Sektor sind es ja keine, auch wenn sie teilweise konkurrieren, sind es ja nicht vergleichbare Unternehmen.
Ja, also was wir mal gemacht haben, ist tatsächlich, wir haben so eine Art Hilfsmittel erstellt. Wir nennen das den finanziellen Wesentlichkeitskompass. Der basiert jetzt durchaus auf Branchenebene. Also das heißt, wir können jetzt nicht für das einzelne Unternehmen eine harte Aussage machen, welche Nachhaltigkeitsbereiche für dieses einzelne Unternehmen relevant sind. Aber wir können durchaus für eine Branche eine relativ klare Unterscheidung machen. Und dann kann uns jedes Unternehmen natürlich diesen Kompass für sich nutzen und erstmal spiegeln, sehen wir das denn auch so? Haben wir das Gefühl, bei uns ist es anders? Und dann kann man ja tiefer einsteigen und fragen, warum? Ja, haben wir auch recht mit unserer Bauch-Einschätzung, dass es bei uns vielleicht anders ist als bei einem typischen Unternehmen unserer Branche. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, der das schön verdeutlicht, ist, Jedes Unternehmen oder für uns alle steht ja im Moment immer der Klimawandel vor Augen, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Und dann reden wir gerne über Vermeidung oder noch Eindämmung zumindest des Klimawandels. Und dann geht es um CO2-Einsparungen. Und wenn ich mir mal so anschaue, die ganzen großen DAX, MDAX-Unternehmen, die haben fast alle in ihrer Vergütung irgendwo also in ihrer Vorstandsvergütung, irgendwo ein Ziel drin stehen, was mit CO2-Einsparungen zu tun hat. Aber für ein großes Dienstleistungsunternehmen, was also weder produziert noch eine große Kfz-Flotte hat, da spielen CO2-Emissionen vielleicht gar keine große Rolle. Warum sollte ich mir dann also so ein Ziel in meine Strategie schreiben, in mein Vergütungssystem einbauen? Das macht wenig Sinn. Ja, nur weil es im Moment für uns alle so in der gesellschaftlichen Diskussion wichtig ist, heißt es ja noch nicht, dass es für das einzelne Unternehmen auch wirklich wichtig ist. Da sind vielleicht ganz andere Ziele wichtig. Vielleicht geht es da um Mitarbeitergesundheit in solchen Unternehmen. Und ich glaube, hier ehrlich drauf zu schauen, auch gerne nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, wir drehen nochmal das Rad auf Null, wir starten nochmal ganz frisch, einfach unvoreingenommen, also nicht vorgebrieft durch Medienberichterstattung, sondern einfach neu. Da nochmal drauf zu schauen, das wäre, glaube ich, für viele Unternehmen wirklich hilfreich. Und wie gesagt, dieser finanzielle Wesentlichkeitskompass, den wir da erstellt haben, der kann ein erstes Hilfsmittel sein. Was ich schön finde, ist, wenn man da drauf schaut, dann wird eben eine Sache sehr deutlich. Es sind nicht alle Nachhaltigkeitsbereiche für Unternehmen aller Branchen wirklich wesentlich. Wir haben da viele Felder, wo man ganz klar sagen muss, hier liegt keine Wesentlichkeit vor. Und das hilft natürlich auch schon mal. Dann kann man als Unternehmen für sich das ja schon mal ein bisschen wegschieben und sagen, okay, den Bereich gucken wir uns ganz am Ende erst an. Vorrangig schauen wir erstmal auf diese und jene Themen. Und dann ist man meistens schon mal einen Schritt weiter.
Bei dem Kompass, an dem ihr gearbeitet habt, da muss ich jetzt mal in die Scope 1, Scope 2 und Scope 3, Analysen reinsteigen. Also, dass ich nur gucke, was produziere ich als Unternehmen, was kaufe ich ein und wie sieht das dann aus mit Zulieferern und so, ja? Also Scope 1, Scope 2, Scope 3. Das heißt, euer Kompass bezieht er sich dann tatsächlich nur auf den Scope 1? Auf die Scope 1 Umwelt, weil ich kann mich sehr gut daran erinnern, als vor das Thema, also ich habe das erste Mal mit dem Thema Nachhaltigkeit vor 13 Jahren ungefähr Kontakt gehabt, als es mit dem Thema erneuerbaren Energien startete und es dann auch die ersten Nachhaltigkeitsindizes auf dem Markt waren und so weiter. Und da waren in Anführungszeichen Banken immer ganz fein raus, die gesagt haben, ja, also wir produzieren ja kein CO2, ist ja alles gut. Bis dann irgendjemand aufgefallen ist, aber ihr finanziert CO2. Das heißt, das ist euer Geschäftsmodell. Was machen wir jetzt damit? Das heißt, wie geht ihr mit solchen Herausforderungen bei eurem Kompass mit um? Weil das ist ja zum Teil von Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell ja auch wichtig, ja, dieses indirekte Thema.
Ja, absolut. Also was wir machen ist, wir schauen erstmal nur auf der Sektorebene. Das heißt, wir können jetzt eben nicht sehr tief da reingehen, sondern wir sind erstmal vergleichsweise pauschal.
Also Scope 1, da seid ihr mehr oder weniger unterwegs. Und Scope 2
Nein,
wahrscheinlich.
nein, das so würde ich es nicht sagen, sondern wir sind
Okay.
innerhalb der Branche relativ pauschal. Wir würden also sagen, ein Unternehmen in einer gewissen Branche, das hat ein Geschäftsmodell, das ist ähnlich mit allen anderen Unternehmen in
Okay.
derselben Branche. Und was wir
Okay.
jetzt gemacht haben, ist, wir haben wirklich, weil wir ja nur finanzielle Wesentlichkeit analysieren, wir haben zum Beispiel uns angeschaut, sehen wir denn, dass im Bereich CO2-Emissionen, und jetzt haben wir nicht unterschieden nach Scope 1, Scope 2, Scope 3, sondern da
Ja.
schauen wir gesamthaft drauf, sehen wir denn, dass es aus dem Bereich einen Effekt auf die finanzielle Performance von Unternehmen in dieser Branche gibt. Ja, das war unsere Analyse. Wir können jetzt nicht unterscheiden, ob in dieser Reaktion des Finanzmarktes, der sich ja dann in der finanziellen Performance des Unternehmens irgendwo niederschlägt, ob da jetzt wirklich alle Arten der Emissionen eingegangen sind oder ob da vorrangig dann doch nur die Scope-1-Emissionen drin sind. Das können wir erstmal so nicht rauslesen. Aber ich denke, für viele schwingt das mit drin. Das heißt, ich denke, wir haben da schon eine gesamthafte Sicht, aber wir können es eben nicht genau runterbrechen.
Okay.
Konkret nur noch mal vielleicht, was steht hinter diesem Kompass? Wir haben drei Sachen gemacht. Wir haben zum einen wirklich uns die finanziellen Performance-Daten von Unternehmen angeschaut, haben gesucht, sehen wir einen Effekt zwischen Nachhaltigkeitsaktivitäten, Ratings auf diese Performance. Wir haben dann aber auch Experten befragt, seht ihr denn in bestimmten Nachhaltigkeitsbereichen für Unternehmen in bestimmten Branchen Effekte? Und wenn ja, wie stark empfindet ihr die? Und wir haben die Unternehmen selber noch mal befragt. Welche Nachhaltigkeitsbereiche haltet ihr denn für besonders relevant für euer Geschäft? Also immer eine finanzielle Sicht. Die drei Sachen haben wir zusammengebracht. Das macht unseren Kompass aus. Und wie gesagt, das ist eine erste Basis, mit der man sich mal auseinandersetzen kann als Unternehmen, weil sie eben neutral ist, wissenschaftlich robust. Aber es ist erstmal nur eine Ausgangsbasis. Aber ich denke, gerade für kleinere Unternehmen, die jetzt, wie gesagt, erst anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, ist es natürlich hilfreich, weil man dann erstmal priorisieren kann, worauf schaue ich zuerst, was kann ich nochmal hinten anstellen an Nachhaltigkeitsthemen.
Ich würde gerne noch mal mit einem Beispiel kommen. Also wenn ich jetzt mal sagen würde, ein Unternehmen aus der Softwarebranche und ein Unternehmen aus der Zementbranche, da würden wir dann klar kategorisieren, Zementbranche haben wir das CO2-Problem. Das heißt, wie können wir wissenschaftlich, technisch was optimieren an der ganzen Herstellung, damit wir unser CO2 reduzieren und dann vielleicht auch Recycling und sowas. Und im Softwarebereich, da würden wir dann vielleicht eher, was du vorher angesprochen hattest, Mitarbeiter. Also keine Ahnung, was machen meine Mitarbeiter, die nur im Homeoffice
Genau.
24 Stunden immer erreichbar vorm PC hängen, dass ich da eine Burnout-Welle nach der anderen habe. So, das Thema. Ja,
Genau,
von der
exakt so stelle ich es
Unterscheidung.
dar. Genau. Wir haben als sehr häufig genau das, was du sagtest, im Bereich Material sozusagen, Zementhersteller würde da ja reinfallen. Da haben wir sehr viel Wesentlichkeit im Bereich Umwelt, gerade CO2, klimabezogene Sachen, während wir bei einem Kommunikationsdienstleister oder eben Softwarebranche, da haben wir viel Wesentlichkeit im sozialen Bereich. Und wenn ich das weiß als Unternehmen, dann kann ich darauf ja meine Strategie ausrichten. Und gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, die neuen Nachhaltigkeitsberichterstattungsrichtlinien sagen ja auch, ihr Unternehmen müsst nur über die Themen berichten, die für euch wirklich wesentlich sind. Mit anderen Worten, ich kann damit auch meine Berichtspflichten runterfahren, nämlich nicht berichten in den Teilen, die für mich nicht wesentlich sind. Und damit tun sich Unternehmen ja natürlich auch gerade sehr schwer, einfach das genau zu festzulegen. Was ist denn wesentlich? Wo muss ich denn jetzt mal vorrangig Daten sammeln? Und wo kann ich mir die Ressourcen dafür vielleicht auch sparen? Denn der Aufwand, der hinter dieser Berichtspflicht steht, ist ja auch enorm. Das muss man auch sagen. Und viele Unternehmen wissen auch gar nicht, wie sie das stemmen sollen. Und deswegen ist so eine klare Überlegung, was ist denn, was sind denn die Pfeiler für unser Haus, was wir hier bauen wollen, ne? Das ist eben der erste wichtige Schritt und der hilft einem dann an vielen, vielen Stellen bei der weiteren Implementierung von der Nachhaltigkeitsstrategie.
Ja, naja, und ich glaube, was halt auch sehr wichtig ist, was zum Teil auch sehr unterschätzt wird, ist, ein Unternehmen ist ja fast wie ein lebendes Gebilde. Das heißt, es werden Geschäftsbereiche dazugekauft, es werden Geschäftsbereiche geschlossen, es gibt eine neue Errungenschaft am Markt, man verändert sich und so weiter. Das heißt, auch da kann sich ja die Wesentlichkeit über die Jahre und Jahrzehnte kann sich ja auch verändern. Ja.
Absolut.
Und ich glaube, sich seiner Wesentlichkeit des Geschäftsmodells klar und bewusst zu sein, ist mit Sicherheit ja die Basis von allem. Jetzt habe ich aber trotzdem noch mal so die Frage von deine Wahrnehmung. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mittlerweile bei den meisten, wenn es um das Thema CO2 und CO2-Messung geht, dass es dann heißt, ja, okay, da kennen wir uns aus, das wissen wir. Da habe ich eine klare, damit kann ich was anfangen. Dann stelle ich fest, es ist überhaupt nicht wesentlich in meinem Unternehmen. Jetzt sind andere Themen wesentlich in meinem Unternehmen. Ja, jetzt, wie gehe ich denn jetzt damit um? Also gerade im sozialen Bereich und im Governance, also in der Unternehmensführung in dem Bereich, habe ich zumindest eine Wahrnehmung, ich stelle eine steile Hypothese, dass da viel Unsicherheit noch ist. Das heißt, wie gehe ich damit um? Mit was für einer Kennzahl arbeite ich jetzt? Im Zweifel kommt dann die Frauenquote ins Spiel. Aber ist die dann wirklich relevant für die Problematik, mit der ich mich auseinandersetzen muss in meinem Unternehmensbereich? Vielleicht magst du da noch ein bisschen kurz einsteigen?
Ja, das ist eine weitere, eine Riesenproblematik. Also was ich beobachte, ist, dass viele Unternehmen auch so das Bedürfnis haben, eine Strategie aufzubauen, die irgendwie alle Nachhaltigkeitsblöcke zumindest mal erfasst. Ne? Man sagt dann also, okay, CO2-Ziel, prima. Jetzt müssen wir aber auch noch ein Ziel im Bereich S und G finden. Was natürlich per se erstmal auch nicht so schlau ist, weil wenn die Bereiche für mich eben nicht relevant sind, dann sollte ich mich eben auch priorisieren. Es ist immer schlau, eine klare Priorität zu haben. So, aber im Bereich S und G haben wir eben genau den Punkt, es ist sehr schwierig, hier was Messbares zu finden. Man möchte ja dann auch wissen, wie hat man sich entwickelt? Hat man hier einen guten
Ja.
Weg schon hinter sich gebracht? Und dann werden gerne Kennzahlen herangezogen, wo man sich dann wirklich fragen muss, ist das eigentlich, trifft das eigentlich den Kern der Dinge oder hat man sich hier für irgendwas entschieden, was halt leicht messbar war, aber was eigentlich nicht wirklich das Problem war? Und ich glaube, das ist eine ganz grundlegende Schwierigkeit unserer Diskussion, dass das Thema wirklich eine gewisse Muße auch braucht. Man kann es nicht schnell lösen. Man muss sehr genau und auch offen für eine dynamische Entwicklung, genau das, was du sagtest, Themen, die heute vielleicht noch ein Problem sind oder wichtig für uns sind, die sind es vielleicht in 2, 3 Jahren nicht. Das muss ich aber jetzt schon so ein bisschen auf dem Radar haben, denn viel wird in Unternehmen ja auch in der mittleren Frist agiert und jetzt schon Weichen gestellt, die sich dann eben in 5 oder auch 10 Jahren erst auswirken. Und die Weichen muss ich auch gut stellen. Und ich glaube, deswegen ist es extrem wichtig, dass man sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzt, dass das Thema Nachhaltigkeit auch nicht so ideologisiert wird im Unternehmen. Wir müssen jetzt alle mit einem Fahrrad fahren. Nein, wir müssen nicht alle mit dem Fahrrad fahren. Wir sollten uns Gedanken darum machen, was wirklich sinnhaft ist. Wir müssen auch nicht alle irgendwo Bienenstöcke aufbauen. Ja, weil Biodiversität in der Großstadt macht auch nicht immer Sinn. Da ist nicht viel. Also, und das sind so Sachen, wo ich denke, dass da gehört viel mehr Ernsthaftigkeit und auch viel mehr Pragmatismus ran. Und ich finde, das muss auch vertretbar sein, dass man hier pragmatisch ist. Ja, wir wollen die Welt retten, aber eine Kernaufgabe von einem Unternehmen ist es erstmal nicht, die Welt zu retten, sondern das Unternehmen voranzubringen. Bringen und damit auch Mitarbeiter zu finanzieren, ja, deren Lebensunterhalt mit zu finanzieren, Kunden mit Produkten zu versorgen, die brauchen. Ich denke, man sollte das nicht so ideologisch gegeneinander aufspielen, sondern wirklich sagen, Unternehmen hat einen bestimmten Zweck, aber dieser Zweck wird ganz stark beeinflusst von der Nachhaltigkeitstransformation und da muss man als Unternehmenslenker genau hinschauen. Dazu braucht man auch Wissen. Das heißt, Vorstände und Aufsichtsräte müssen sich hier weiterbilden. Ich glaube, sie sollen aber nicht nur, und das machen sie eben im Moment gerade, sie schauen immer sehr nach der Regulierung, was müssen wir denn rechtlich tun?
Genau.
Das muss man auch, ganz klar, das gehört immer mit dazu, aber ich glaube, wir sollten da ein bisschen offener sein und auch noch darüber hinausschauen und hier versuchen, auch ein bisschen kreativ für die Zukunft zu planen, was aber im Grunde auch das ist, was man eigentlich als Unternehmenslenker ja schon immer musste. Ja? Es ist nur heute tatsächlich, finde ich, ein bisschen komplexer geworden, unsere Welt. Es ist wirklich nicht mehr so einfach, ein Unternehmen zu führen. Da gehören viele Dimensionen jetzt dazu.
Ja,
Und damit müssen
ja,
wir uns
ja.
auseinandersetzen.
Ja. Naja, und ich glaube, was halt jetzt durch das Thema Nachhaltigkeit hinzukommt, ist, dass die Einfachheit, die man umsetzen könnte, also wie jetzt zum Beispiel in der Konsumgüterbranche, dass ich eine Verpackung brauche, um das Produkt, was ich verkaufen möchte, zu schützen, damit es auch so, wie ich es verkaufen möchte, beim Konsumenten ankommt. Und dann war ja für mich das Geschäftsmodell zu Ende. Und dass sich jetzt auf einmal mein Geschäftsmodell noch erweitert, weil ich ja diese Verpackung zum Schutz des Gutes, was da drinne ist, kreiert habe und mir auch überlegt habe, wie es aussehen soll, damit es besonders meine Kundengruppe anspricht, Verantwortung auch für die Verpackung übernehme und nicht nur für das Produkt drinne, um das Thema Kreislaufwirtschaft in Gang zu bringen. Also das heißt, wie kommt meine Verpackung wieder zu mir? Wie kann ich eine Verpackung nochmal recyceln, um sie dann wieder für ein weiteres neues Produkt, was ich hergestellt habe, wieder zu verwenden? Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt haben. Also, dass die Verantwortung bei vielen Geschäftsmodellen ab einem bestimmten Punkt abgegeben worden ist. Und dann hat man sich nicht mehr Gedanken darüber gemacht, sondern man hat einfach weitergeschaut, wie kann man mit seinem Unternehmen und seinem Produkt wachsen und Kundenzufriedenheit generieren und neue Kunden generieren und so weiter. Welche Trends gibt es am Markt? Gibt es Produkte, in die ich noch einsteigen möchte oder nicht? Und auf einmal kommt noch ein Zusatzthema, eine Zusatzverantwortung mit hinzu. Und da müssen wir ja zum Teil strategisch komplett anders denken, damit wir es umsetzen können. Weil wir auch schon beim Einkauf vielleicht nicht nur auf eine Preisgünstigkeit gucken, sondern auch beim Einkauf schon gucken, welches Material brauche ich, auch wenn es teurer ist, damit ich die Verantwortung beim Zurückholen und Recyceln erfüllen kann. Ja, also, und ich glaube, für viele Unternehmen ist das auch eine ganz, ganz, ganz große Herausforderung. Aber ich denke, das machen wir jetzt einfach mal. So, ja.
Wir müssen das auch machen. Also das
Genau.
Rad können wir auch nicht wieder zurückdrehen, das muss man auch
Genau.
sagen. Und was ich glaube, was genau deinen Punkt nochmal unterstützt, ist, sehr häufig habe ich als Unternehmen neue Aufgaben. Was du eben geschildert hast, trifft genau den Punkt. Ich habe aber sogar noch eine. Ich muss gewissermaßen auch meine Kunden ein bisschen da ranführen und mitnehmen. Ich möchte jetzt nicht sagen, sie bilden, aber ich
Ja,
muss da
ja,
auch
ja.
durchaus informieren. Das ist ja auch was, was wir in der Finanzbranche sehen. Ja,
Ja.
einfach nur zu sagen, wir haben jetzt hier ein nachhaltiges Produkt, da kannst du dich für entscheiden, ja oder nein. Das ist zu wenig. Ich muss auch erläutern, unter welchen Maßgaben kriegt dieses Produkt, dieses Siegel, es ist nachhaltig. Das verstehen ja viele Kunden auch nicht, ja.
Ja,
Und auch das
ja,
selbst in einem nachhaltigen Fonds am Ende immer noch vielleicht ein Restinvestment in, keine Ahnung, Atomstrom ist oder irgendwas anderes. Auch das muss man auch einem Kunden ja erklären, denn sonst passiert es das, was wir halt ständig sehen, immer Vorwürfe von Greenwashing und dann gibt es am Ende Rechtsstreitigkeiten, weil man sich dann genau an der Gesetzesnorm dann orientiert, die aber ein Kunde ja nie erklärt bekommen hat und die auch nicht unbedingt so gemacht wurde, dass ein Kunde sie versteht, muss man auch noch mal sagen. Aber auch da haben wir ja ganz viel, wo einfach Weiterbildung gemacht werden muss bei Kunden. Aber nicht jetzt belehrend im Sinne von, ihr müsst jetzt alle Bioprodukte kaufen, denn am Ende ist es ja immer noch die eigene Entscheidung. Aber zumindest, dass jeder von uns bei seinen eigenen Entscheidungen, ob es jetzt eine Konsumentscheidung ist oder irgendwas anderes, einfach auch die Tragweite dessen, was man da entscheidet, erfassen kann. Ja, und das geht ja bei Urlaubsreisen weiter. Also viele machen
Genau.
sich da ja auch nicht unbedingt Gedanken, was es bedeutet, wenn sie mit einem Billigflieger irgendwo hinfliegen, dass das eben Effekte hat. Und ich glaube, das müssen wir uns als Gesellschaft einfach auch zumuten, dass wir das wahrnehmen und mit einbeziehen in unsere Entscheidung.
Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Und das Interessante, weil du die Finanzbranche angesprochen hast, das hat mich so erinnert an dem Beispiel, was du vorher gebracht hast, das Pferd von hinten aufsatteln. Das ist ja schlussendlich so auch gewesen, denn wenn ich heute ausschließlich in Unternehmen investieren würde, die ein 90- bis 100-prozentiges ESG-Rating haben, also vollumfänglich erfüllen, dann sind das meistens immer noch sehr kleine Unternehmen. Und das bedeutet aber auch, dass ich in einer sehr hohen Risikoklasse bin. Und wenn ich in einer sehr hohen Risikoklasse bin, dann kann ich viel gewinnen, aber ich kann auch wahnsinnig viel verlieren. Und die Branche einfach noch nicht so weit ist. Das ist so ein bisschen wie wir zusammen. Das heißt, dass wenn die Unternehmen nicht bereit sind, kann das Portfolio nicht bereit sein. Mit dem Portfolio hat es begonnen. Und der Druck kommt jetzt auch von Seiten des Portfolios, aber auf der Unternehmensseite muss auch geliefert werden. Ja, also das geht natürlich Hand in Hand und oben drüber schaltet und waltet die Politik in der EU. Und ich glaube, das ist ja auch der Sinn des Podcasts, die Transparenz zu schaffen und klarzumachen, dass wir auf dem Weg sind. Ne? Also, dass wir jeden Schritt vorangehen und dass es mit jedem Jahr, sag ich mal, in einem jetzt schon als nachhaltig oder ESG-titulierten Fonds, dass jedes Jahr die Anlage nachhaltiger werden wird, weil die Unternehmen natürlich auch nachkommen und nachliefern und es eine gewisse Transparenz gibt. Und ich bin mir sicher, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung irgendwann einhergeht mit der Finanzberichterstattung und gerade bei den Unternehmen, die an der Börse notiert sind, dass wir dann Quartalsberichterstattung sehen, von allen Berichten, also von allen Daten, die berichtet werden müssen.
Ja, wobei man sagen muss, die Nachhaltigkeitsdaten, die sind meistens natürlich nicht ganz so hochfrequent.
Ja.
Insofern glaube ich, da tun wir ganz gut, wenn wir erstmal auf der Jahresbasis das sauber
Das stimmt,
hinkriegen.
das stimmt.
Aber ich finde, der Punkt ist absolut unterstützenswert, dass du sagst, wir sind einfach auf dem Weg. Und ich glaube, das war halt was, was wir am Anfang wirklich in vollem Enthusiasmus. Jeder hat irgendwie gemerkt, Klima, das wird schwierig, das müssen wir irgendwie lösen. Und wir haben gedacht, so, und jetzt, wir machen mal zwei, drei einfache Schritte und dann haben wir das gelöst. Und dann hat auch jeder verstanden, dass die braunen Unternehmen einfach nicht mehr wertvoll sind. Und jetzt merken wir, nee, so schnell ging es gar nicht. Und auch wenn wir wissen, dass alle Unternehmen sich irgendwann transformieren müssen, irgendwann muss jedes Unternehmen diesen Schritt gemacht haben. Wir wissen nicht, wie lange der Weg dauert. Und bis dahin kann es auch unglaublich lukrativ sein, noch in diese braunen Unternehmen zu investieren. Und wenn ein Investor sagt, ich muss, weil ich fürs Studium meiner Kinder sparen muss, hoch, rentable Investments tätigen, dann muss man dieser Person eben auch zugestehen, dass sie jetzt durchaus noch weiterhin in vielleicht braune Fonds investiert. Und da muss man umgekehrt aber auch anerkennen, dass es Anbieter geben wird, die diese Fonds weiterhin auflegen.
Ja.
Ja, und wir können das Einzige, was wir tun können, ist versuchen, den Gesamtprozess zu beschleunigen. Und ich denke, die Berichterstattung, also diese Idee, da einfach mehr Transparenz reinzubringen, die ist grundsätzlich gut, aber man darf es natürlich nicht übertreiben. Und da sind wir in Europa immer gerne dabei, das bis ins letzte Detail zu regeln, was immer ein wahnsinnig hoher Aufwand ist und nie so richtig effizient. Und deswegen bin ich so hinterher, immer auf diese Prioritäten und auf die Pfeiler und auf die Wesentlichkeit zu schauen, weil man muss Prioritäten setzen. Wir können nicht alles gleichzeitig machen. Und jedes Unternehmen und jeder einzelne Anleger sollte halt eben an der Stelle starten, wo er merkt, da ist es für mich am wichtigsten, da ist es für mich am wertvollsten. Und das muss man aber auch erstmal für sich erkennen. Das setzt voraus, dass man sich mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzt. Oder eben auch mehr, wenn man Vorstand oder Aufsichtsrat ist, dann muss man sich wirklich sehr detailliert damit auseinandersetzen. Das Ganze auch noch in so einer dynamischen Welt, wo auch noch geopolitische Risiken damit reinspielen, die wir ganz schlecht vorher irgendwie abschätzen können. Das macht es unglaublich herausfordernd. Also das ist schwierig, aber das entschuldigt ja nichts. Wir müssen daran, wir müssen was machen. Und ich denke, da arbeiten wir ja auch dran.
Ja, was mir sehr gut gefällt am Pragmatismus ist, dass wir vielleicht diesen negativen Geschmack, den das Thema ESG-Implementierung vielleicht zum Teil hat, dass wir den so ein bisschen loswerden und drehen können in Richtung Aufbruchsstimmung in eine richtige Richtung. Ich würde noch mal ganz kurz bei der Berichterstattung einsteigen. Das heißt, dass wenn ich jetzt mit eurem Kompass mehr oder weniger eine klare Wesentlichkeitsanalyse habe und mehr oder weniger weiß, ich habe jetzt, sagen wir mal, fünf Pfeiler definiert, die für mich und mein Geschäftsmodell, mein Unternehmen die Basis ist. Wie kommt dann der nächste Schritt zustande? Das heißt, wie können dann die Unternehmen auch sagen, okay, das habe ich jetzt gemacht, ich habe eine klare Transparenz. Wie bringe ich es jetzt zu einer Berichterstattung? Und habe ich dann gegebenenfalls, wenn meine Berichterstattung geprüft wird, muss ich da dann doppelt gucken, compliance-technisch, kann das dann irgendwie in Anführungszeichen angemeckert werden, ja? Also, das heißt, wie mache ich dann den weiteren Schritt? Würdest du dazu noch was sagen?
Ja, klar. Also der nächste Schritt oder der erste Schritt ist ja immer, wenn ich meine Prioritäten geklärt habe, dann würde ich das in meine Strategie einbauen und sagen, auf dem Nachhaltigkeitspfad wollen wir vor allem in folgende Richtung gehen. Eins, zwei, drei. Wenn ich das habe, dann weiß ich natürlich auch, um nachzuvollziehen, ob ich meine Strategie erreiche oder nicht, da muss ich ein spezielles Controlling in die Richtung aufbauen. Dann sind wir schon auf dem ersten Schritt in Richtung Datensammlung. An den Stellen muss ich ganz dezidiert hinschauen. Wenn ich eine Strategie verfolge mit bestimmten Zielen, dann macht es auch immer viel Sinn, dass ich meinen Vorstand, meine Geschäftsführer in diese Richtung incentiviere. Sprich, dann baue ich genau diese Ziele natürlich auch in meine Vergütungssysteme ein. Das
Motivation,
ist
Motivation, genau.
Motivation. Es zieht auch, das wissen wir, egal welche Studie man sich anschaut, dahin bewegen sich die Unternehmen. Und das Schöne ist, damit sende ich ja nicht, also als Aufsichtsrat ist es ja meine Aufgabe, das Vergütungssystem für den Vorstand zu designen. Das heißt, ich gebe dem Vorstand hier erstmal eine Richtung vor, bitte beweg dich dahin. Ich sende aber durchaus auch ein Signal zur Belegschaft. Das, was wir in der Strategie festgeschrieben haben, das ist uns wirklich wichtig. Das ist uns so wichtig, dass wir den Vorstand genau dafür belohnen oder eben ihm auch im Sinne eines Malus was wegnehmen, wenn er sich nicht in diese Richtung bewegen sollte. Ich finde, das sollte man nicht unterschätzen. Das ist auch immer so eine Frage der Glaubwürdigkeit. Ne? Sonst ist halt immer gerne Papier geduldig. Eine Strategie schreibt man auf Papier und dann legt man sie in die Schublade im Schrank. Aber so kann man es eben auch mit Leben füllen. Dazu kommt dann, je nachdem, wie stark das Unternehmen reguliert ist, das wird dann auch natürlich ins Risikomanagement einfließen. Und dann muss man vielleicht auch in bestimmten Szenarien nochmal auf ganz gesonderte Nachhaltigkeitsbereiche schauen. Der nächste Punkt ist die Finanzierung. Viele Banken fragen ja mittlerweile von den Unternehmen Nachhaltigkeitsdaten ab, wenn es um den nächsten Kredit geht. Und es gibt ja auch Finanzierungsinstrumente, die an Nachhaltigkeitszielen festmachen. Es gibt ja die Sustainability-Linked Loans oder Bonds, die mittlerweile durchaus auch von kleineren Unternehmen genutzt werden, wo man mit der Bank bestimmte Nachhaltigkeitsziele vereinbart. Und wenn man die erreicht über die Laufzeit des Kredits hinweg, dann werden die Kreditzinsen gesenkt. Oder auch umgekehrt, gibt beide Richtungen. Wenn man sie nicht erreicht, dann erhöhen sich die Kreditzinsen. Das heißt, man kann auch da durchaus einen positiven Effekt für sich als Unternehmen rausholen, den man natürlich besser erreicht, wenn man auch dieselben Ziele im Vergütungssystem stehen hat, auch schon in der Strategie implementiert hatte, sodass sich das durchs ganze Unternehmen vorzieht. Und dann bin ich im Grunde am Ende des Geschäftsjahres angelangt, dann kommt die Berichterstattung. Ich habe meine Daten ja dann dazu gesammelt. Dann kommt der Prüfer, der muss das Ganze ja erstmal mit Limited Assurance und später dann auch mit Reasonable Assurance prüfen. Und das Erste, was der natürlich macht, ist, wird sagen, wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen, dass diese Ziele, diese KPIs für euch wichtig sind? Und dann kann ich sagen, na, ich habe hier eine saubere Analyse am Anfang gemacht. Ich habe vielleicht mit unserem finanziellen Wesentlichkeitskompass gestartet, aber habe darauf aufbauend genau mir angeschaut, was passt zu uns und warum. Und dann kann ich dem Prüfer genau diese Informationen liefern. Also an sich führt dann eins ins andere, und ist damit dann auch eine effiziente Art, damit umzugehen, statt das, was im Moment passiert, so ein bisschen planloses, panisches, ich suche mir irgendwelche Ziele, ich schreibe die mal auf in eine Strategie und am Ende versackt es und dann heißt es am Jahresende so, und wie ist es mit der Berichterstattung? Und dann rennen alle los und sammeln schnell Daten. Das bringt natürlich niemanden voran.
Ja. Nee, das stimmt. Zu eurem Kompass nochmal eine Frage. Ist er für jeden verfügbar oder wie kommt man an den Kompass zur ersten Orientierung?
Nein, wir machen den frei verfügbar. Der ist auf unserer Lehrstuhl-Homepage abrufbar. Ich gebe demnächst ein Buch mit einer Kollegin raus, wo wir uns genau mit Transformations- und Nachhaltigkeit im Unternehmen beschäftigen. Und da erläutern wir nochmal ganz detailliert, wie wir den erstellt haben, wie er angesetzt oder eingesetzt werden kann. Und das wird auch nochmal mit Beispielen erläutert von Unternehmen, die sowas eingesetzt haben und die, wie gesagt, in der Vergütung, in ihrer Finanzierung solche Ziele implementiert haben. Also aber auf unserer Lehrstuhl-Homepage an der Uni Gießen kann man den bekommen und ansonsten auch gerne auf Nachfrage bei mir. Ich gebe da
Sehr schön.
gerne weitere Informationen.
Sehr schön, sehr schön. Und zwar unsere Zeit ist fast rum. Ich würde dich aber eigentlich noch gar nicht gehen lassen. Mir fällt gerade ein, dass ich im Vorgespräch gar nicht erwähnt habe, dass ich meine Gästin immer am Ende noch drei Fragen stelle. Aber ich hoffe, du bist parat und bereit. Ich fasse sie gerade noch mal zusammen. Die erste Frage ist immer, dass ich nach einem Link, nach einem Buch, nach einem Podcast, nach einer weiteren Informationsquelle frage, um dieses Thema, was wir besprochen haben, wenn wir dann noch mal tiefer einsteigen werden. Also da ist wahrscheinlich euer Kompass ideal. Die zweite Frage ist das Thema ESG in 10 Jahren. Also wenn wir heute, Christina, uns nochmal zusammensetzen würden und es wäre 2034, was hat sich dann verändert? Und die dritte Frage ist, gibt es etwas, was du dir wünschen würdest? Ja, gerade gerichtet vielleicht auch im Unibereich an deine Studenten, an die Generation, die in den nächsten paar Jahren ins Unternehmensleben einsteigt oder auch an die Manager heute und so weiter. Also deshalb würde ich gerade noch mal zur ersten zurück. Was würdest du denn empfehlen, neben oder dein Kompass oder vielleicht hast du ja noch was anderes vorbereitet.
Also ich finde, oder zwei Bücher finde ich unglaublich gut. Das eine ist eher wirklich ein, ich will nicht sagen Fachbuch, aber es geht genau eben in die Richtung, wie setze ich denn Nachhaltigkeit um? Das ist Grow the Pie von Alex Edmonds. Unglaublich tolles Buch mit ganz vielen Beispielen, einfach auch so Do's und Don'ts. Was funktioniert nicht und was funktioniert aber auch?
Super.
Das gibt einfach viele Denkanstöße. Zum Thema Denkanstöße habe ich aber noch ein ganz tolles Buch und das heißt The Heat Will Kill You First. Das ist von Jeff Goodell. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja.
Ich habe das gelesen und es ist jetzt kein Fachbuch, aber es gibt einem eine Vorstellung davon, was das heißt, wenn wir den Klimawandel eben nicht in den Griff bekommen und dass wir uns eher schneller als später darauf auch durchaus einstellen sollen. Also dass auch das Sachen sind, wo jeder Einzelne von uns was tun kann.
Ja,
Fand
ja,
ich,
ja.
also der Titel klingt gruselig, aber das Buch ist unglaublich spannend.
Ja.
Das kann ich empfehlen.
Super. Wo du das jetzt ansprichst, da muss ich an Eckart von Hirschhausen denken, der mal ganz anschaulich gezeigt hat, bei was für einer Temperatur Eiweiß fest wird und nicht mehr, auch wenn die Außentemperatur abkühlt, nicht mehr flüssig wird. Und dass unser körperlicher Anteil an Eiweiß sehr, sehr hoch ist. Und das ist nämlich genau der Titel, The Heat Kills You First, dass wir einfach, also dass einfach eine gewisse Hitze auf diesem Globus für uns nicht überlebensfähig ist. Außer
Genau.
wir leben in irgendwelchen Filmen aus den 80ern, die dann die Zukunft gezeigt haben. So Science-Fiction-mäßig mit, man kann nicht mehr rausgehen auf die Erde, es gibt keine Luft, sondern es ist irgendwie alles maschinell kontrolliert. Ja, super Empfehlung, super
Ja.
Empfehlung, ja.
Also ich sage meinen Kindern immer, es wird im Sommer nicht mehr nach 11 Uhr vormittags joggen gegangen. Das hält euer Körper auch irgendwann nicht mehr aus. Also macht euch einfach dessen, seid euch dessen bewusst oder
Ja.
guckt, wo ihr hingeht joggen. Wenn ihr über Asphaltstraßen lauft, das kann ernsthaft, und ich meine, aus einer wirtschaftlichen Sicht, das hemmt unsere Produktivität. Auch damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das wird sich definitiv durchschlagen, also gerade in den Städten.
Ja,
Insofern,
ja,
ich
ja.
fand das Buch wahnsinnig spannend, nicht immer so schön zu lesen, weil es einfach, man merkt, die Welt wird sich verändern, aber Veränderungen sind nicht immer nur schlecht und es ist grundsätzlich gut, wenn man schon mal ein Auge drauf hat und sich vielleicht auch einstellen kann. Und
Ja.
deshalb finde ich das Buch wirklich gut.
Ja, es ist nicht immer einfach, wenn einem so Wahrheiten ins Gesicht geklatscht
Ja.
werden, damit umzugehen. Also das ist tatsächlich so, ja. Lass
Genau.
uns zur zweiten Frage kommen. Wir treffen uns wieder in 2034. In was für eine Welt schauen wir?
Tja, also ich tue mich immer schwer mit der Glaskugel. Wenn ich mal zurückschaue vor 10 Jahren, das war natürlich schon eine andere Welt. Ich denke, wir werden schon einen ganzen Schritt weitergekommen sein. Ich hoffe auch einen großen Schritt weitergekommen sein. Ich glaube, wir werden aber immer noch über das Thema Nachhaltigkeit reden. Ich glaube, es wird noch nicht so Business as usual sein, wie ich es mir vielleicht wünschen würde. Ich glaube schon, dass wir da hinkommen. Irgendwann brauchen wir den Begriff ESG und Nachhaltigkeit nicht mehr, weil es einfach unsere Welt ist und weil wir gelernt haben, mit den Chancen und den Risiken irgendwie zu hantieren. Ich finde, noch brauchen wir den Begriff, um immer wieder deutlich zu machen, das ist was Neues. Das ist vielleicht ein bisschen anders als das, was wir bisher gesehen haben. Ich glaube, in 10 Jahren werden wir vielleicht nicht mehr so stark mit dem Begriff hantieren, aber wir werden immer noch aktiv sein müssen. Es wird noch nicht unser neuer Normalzustand sein und wir werden wahrscheinlich auch immer noch mit dem Klimawandel kämpfen, in der Anpassung und hoffentlich auch immer noch in der Eindämmung.
Ja. Ja, das ist schön, dass du diesen Blick nach hinten mal eröffnet hast, weil vor 10 Jahren, ich meine, ich komme ja nun aus der Finanzwelt und habe mich vor 10 Jahren auch schon mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und zum Teil hatte dieses Thema Nachhaltigkeit, wurde es zum Teil von einigen Kollegen freundlich belächelt. Ja, weil einfach die Notwendigkeit und die Wichtigkeit nicht gesehen wurde. Und ich hoffe, das Thema Wahrnehmung, ja, also dass sich in den Köpfen was tut, da hoffe ich sehr, dass wir in den nächsten 10 Jahren große Schritte machen. Mit der Umsetzung, mal gucken. Gibt es etwas, was du dir wünschen würdest im Thema ESG, wo du sagst, so Leute, hört mal her.
Ja, also ich würde mir tatsächlich, das ist ja genau das Credo auch sozusagen unseres Gesprächs heute, einfach mehr Pragmatismus an der Stelle wünschen. Ich glaube, wir tun nicht gut daran, immer noch so viel Ideologie mitschwingen zu lassen. Man sieht es in den USA, wie im Grunde die ideologische Ausrichtung des ganzen Themas jetzt einen unglaublichen Rückschlag bewirkt. Ich glaube, das können wir uns nicht leisten. Und ich merke das so ein bisschen bei meinen Studenten, die natürlich das Thema Nachhaltigkeit total spannend finden und in Scharen auch in meine Vorlesung kommen. Und was ich denen auch immer mitgebe, ist zu sagen, ihr müsst, steckt eure Erwartungen nicht zu hoch. Also wir können nicht die komplette Welt im Sinne eines Gutmenschtums umkrempeln. was komisch klingt. Ich finde, der Begriff Gutmensch ist schon irre, dass er so negativ besetzt ist, aber es trifft es an der Stelle. Wir meinen alle was Gutes, aber mit dem Gut meinen ist es noch lange nicht gut gemacht. Wir müssen da pragmatisch werden. Und das sage ich tatsächlich auch vor allem meinen Studentinnen, denn bei denen merke ich, für die ist das auch sehr häufig so ein Herzensthema und die brennen dafür. Und meine Sorge ist immer, dass die ganz schnell verbrennen, wenn sie sich dreimal den Kopf angeschlagen haben, weil sie mit ihrer Ideologie vielleicht jetzt nicht weiterkommen. Ich denke, im Wirtschaftsleben, wir müssen einfach mit klaren Aussagen und am besten auch mit Zahlen unterlegt argumentieren. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, sich immer auch mit Risiken zu beschäftigen. Und deswegen schicke ich meine Studentin, ich bin ja auch Finance-Professorin selber, auch immer gerne in so eine Risikorichtung, weil ich denke, damit haben die gute Argumente, wenn sie das verknüpfen können mit ihren Zielen und sagen, Nachhaltigkeitsbereich, da müssen wir hin und dann aber auch klar sagen können, was passiert, wenn wir uns nicht dahin bewegen, welche Kosten es hat, aber welche Nutzen auch, wenn sie das beziffern können. Ich glaube, dann kommen wir alle weiter und dann haben auch diese Personen einfach einen ganz großen Erfolg in der Unternehmenswelt. Und das würde ich mir wünschen, auch auf dem Wege einfach auch ein paar Frauen mehr in die Führungsetagen zu bringen mit diesen Argumenten. Man sieht, dass es das schon gibt. Es gibt ja einige, auch deutsche Unternehmen, wo wir im Vorstand, und das sind sehr häufig Frauen, die für die Nachhaltigkeitsthemen stehen. Und das sind aber keine Frauen, die ideologisch getrieben Wunschvorstellungen den ganzen Tag äußern, sondern das sind sehr häufig Frauen, die wirklich aus dem Risikomanagement kommen oder die Finanzvorstände sind und die mit ganz klaren und harten Argumenten dann auch ihre Punkte machen können und damit Gehör finden. Und die Kombination, die würde ich mir wünschen. Ich glaube, da sind wir gerade was so Studentinnen, Managerinnen angeht. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Kombination, um hier einfach auch nach vorne zu gehen.
Ja, ich würde vielleicht ganz gern, weil ich finde es großartig, was du gesagt hast und es ist so, so wichtig, würde ich vielleicht auch noch mal ein Beispiel heranführen, weil ich glaube, die Ideologie oder die Leidenschaft für ein Thema ist ja immer die Quelle, dass man sich bewegt. Und das ist ja, sagen wir mal, genau wie bei irgendeiner Sportart. Ich hole jetzt mal Tennis raus, ja. Also das heißt, die Leidenschaft, die bringt dich auf den Platz. Und die Technik, die lässt dich gewinnen. Und ich glaube, das ist das, was für deine Studentinnen und für deine Studenten einfach wichtig ist, gerade die emotional, ideologisch hochmotiviert sind, im Thema Nachhaltigkeit was voranzutreiben. Und die brauchen wir. Wir brauchen diese Generation, die out of the box vielleicht mit ganz anderen Konzepten und Denkansätzen super Strategien in den Markt bringt, die viel, viel mehr bringen, als wenn wir jetzt das Rad zum 100. Mal drehen und irgendwie immer noch nicht wissen, wie wir vorwärts kommen. Und dann eben gleichzeitig mit der Technik, bei dem Beispiel Risikomanagement, Argumente, Neutralität, also diese Trennung von der Emotion, von der
Genau.
Motivation, zu den Fakten trennen, um dann mit der klaren Technik die Punkte zu machen und auch was zu bewirken, ja. Toll.
Absolut.
Toll.
Schönes Beispiel. Vielen Dank dafür. Das werde ich gleich mal mitnehmen in meine nächste
Sehr
Vorlesung.
schön,
Super.
sehr schön, sehr schön. Da freue ich mich, wenn du den ESG-Talk erwähnst. Dann hören bestimmt ganz viele Studenten deine Stimme und freuen sich. Sehr schön. Liebe Christina, es war ein wunderschönes Gespräch. Ich möchte mich von Herzen bedanken. Ich finde es toll, dass du mit deiner Leichtigkeit und deinem Pragmatismus nach vorne gehst im Thema ESG. Und ich hoffe, also es kommen auch alles kommt in unsere Shownotes, was wir heute besprochen haben, die Bücher und auch der Kompass. Und Dankeschön.
Ich danke dir. Hat viel Spaß gemacht.
Freut mich
Super.
sehr.
Viel
Freut mich sehr.
Gutes gelingen dir weiterhin.
Das ist lieb. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.
Herzlichen Dank, dass du wieder oder zum ersten Mal beim ESG Talk Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, iTunes oder dem Podcast-Dienst deiner Wahl, damit andere ZuhörerInnen diesen wichtigen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich sind. Immer dienstags gibt es eine weitere Podcast-Folge mit spannenden GesprächspartnerInnen und wichtigen Themen, um Wissen und Erfahrungen in der nachhaltigen Geldanlage mit dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.